Ja, Erntedank, Gottesdienst im Naturmarkt oder auf dem Naturmarkt. Manche wünschen sich das lieber in der Kirche, das ist das Normale. Aber Normales wird auch schnell Selbstverständlichkeit und Routine. Das erleichtert vieles. Aber manches geht uns auf diese Weise auch verloren, ohne dass wir das vielleicht überhaupt merken. Und deshalb können Unterbrechungen und Ortswechsel durchaus mal eine Hilfe sein und etwas Gutes sein. Wir leben im Industriezeitalter. Ganz selbstverständlich reden wir von der Nahrungsmittelindustrie. Das Wort Industrie bedeutet zunächst Fleiß oder Geschäftigkeit, Gewerbefleiß. Und die Frage ist, ist das alles? Unser Fleiß, unser Können, unsere Produktion, unser Reichtum? Wächst die Ernte nicht irgendwo? Auf Feldern und in den Gärten? Und die Tiere, von denen wir essen, Milch oder Honig, Eier, und die Tiere, die wir essen, sind die nicht etwas Lebendiges? Ist das nur Industrie? Ist das nur unser Fleiß? Unsere Produktion? Was ist mit der Natur? Liegt das alles nur an unserem Können? Oder ist vieles eigentlich Geschenk? Uns anvertraut? Wir dürfen es nutzen? Nutzen oder ausnutzen? Davon nehmen oder es ausbeuten? Nur ernten oder dabei zerstören? Was bedeutet uns die Natur? Es könnte gut tun, sich darauf wieder einmal zu besinnen. Vielleicht wäre das sogar gesund. Und manche sind wieder dorthin gekommen, dass sie sehen, das Natürliche ist oft auch das Gesündeste. Je mehr wir es bearbeiten und unser Zeug beimischen, desto größer wird es und desto schöner und desto haltbarer, aber eben auch desto ungesünder. Ein Naturmarkt kann helfen, uns wieder auf die Ursprünge der Natur zu besinnen. Ist der Ursprung und das Ursprüngliche nur die Natur? Und wo liegt dann der Ursprung der Natur? Manche vergöttern sie und da verwechseln sie etwas, nämlich die Schöpfung mit dem Schöpfer. Erntedank heißt, wir denken an Gott und danken ihm. Wir nehmen eben nicht alles nur selbstverständlich. Vielleicht lernen wir sogar neu das Staunen. Zum Beispiel, wir können essen durch das Wunder der Photosynthese. Vielleicht wissen manche noch, was das ist. Also Pflanzen stellen aus anorganischen Stoffen und aus Licht organische Stoffe her. Und dazu sind rund 70 chemische Reaktionen notwendig, damit das passiert. Und obwohl wir das alles wissen und so viel können, schaffen wir es nicht, dies im Labor nachzuahmen. Und trotzdem glauben viele Wissenschaftler bei der Photosynthese an Zufall und eine völlig zufällige Entwicklung, ganz von alleine. Und doch ist dieser Zufall so viel klüger als all diese Wissenschaftler, die mit all ihrer Intelligenz und Können das immer noch nicht nachahmen können. Wer sind da eigentlich die Dummen? Wir können es besser wissen. Es gibt eine Intelligenz und Kraft und Liebe außerhalb von uns, der wir das letztlich alles verdanken. Gott. Und unsere höchste Erfüllung ist es, mit ihm in Kontakt zu sein, mit ihm zu leben, aus ihm und für ihn zu leben. Und genau so finden wir zum Ursprung unseres Lebens. Und deshalb eben nicht nur Naturmarkt, sondern Erntedankgottesdienst, um uns auf Gott zu besinnen und nicht nur auf die Beziehung zur Natur, sondern dass wir auch die Beziehung zu Gott stärken. Und ehe wir dazu etwas aus der Bibel hören, ist es von Vorteil, wenn wir uns vor Augen führen, wie das damals mit der Ernte eigentlich so war. Man hatte damals nur sehr wenige landwirtschaftliche Geräte. Pflug, Hacke, Beil, Sense oder Sichel. Das war es auch schon. Und der Pflug besaß nur eine Spitze. Man konnte damit genau eine Furche ziehen. Und das tat man mit dem Esel oder mit einem gespannten Ochsen. Voll biologische Traktoren waren das damals. Vor dem Säen wurden die Steine weggesammelt, das war Aufgabe der Kinder. Aus einem Beutel wurde dann der Samen aufs Feld gestreut, danach noch einmal umgepflügt, um den Samen in die Erde zu bringen. Dann gingen noch einmal die Ochsen drüber, um das ein bisschen festzutrampeln. Und dann wuchs es hoffentlich und musste vor allem wieder von den Kindern bewacht werden vor den Tieren, die sich sonst dran bedient haben. Zwischen den Halmen wurde dann gehackt, der Boden gelockert, das Unkraut bekämpft und dann eben mit der Sichel geerntet. Das Getreide wurde gedroschen und gewurfelt und dann konnte man es in die Scheunen bringen. Das alles war harte Arbeit. Und trotzdem fiel die Ernte meistens recht kümmerlich aus. Zum Glück dauerte die Arbeit nur einige Monate. Die übrige Zeit des Jahres haben sich die Bauern im Orient ausgeruht. Die eingebrachte Ernte musste für das ganze Jahr reichen. Sie wurde nicht sonst wohin transportiert oder verkauft, sondern jede Familie sorgte für sich selbst. In guten Jahren konnte man Reserven anlegen für schlechte Zeiten. Und wenn es doch einmal mehrere gute Jahre gab, waren die Scheunen bald so voll, dass man noch anbauen musste oder neue Stapelhäuser errichten. Wer sehr große Mengen nun angehäuft hatte, der hörte einfach auf mit Arbeiten und Ernten. Er hatte ja genug. Und er begann ein verschwenderisches Leben mit ausschweifendem Essen und Trinken und großen Feten und Feiern. Geld gab es damals auch, aber nur wenig. Es spielte nicht die große Rolle. Der Reichtum bestand vor allem aus Vorräten an Weizen und Gerste, Bohnen und anderen Früchten sowie an den Herden, die man hatte. Die Reichen verachteten damals schon die Armen. Die Frage war nur, was passiert, wenn so ein Mann oder ein Reicher krank wurde oder starb? Wer keine männlichen Erben hinterließ, dessen Vorräte und Besitztümer wurden dann einfach unter die Bewohner oder der Stadt verteilt. So war das. Wir hören einige Sätze aus Lukas 12, dort wird berichtet. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sagte zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du Du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Jemand lebte nicht mehr, aber seine Nachkommen wollten gut leben. Und deshalb stritten sie sich um das Erbe. Soll es ja heute auch noch geben. Und dann zieht man halt vor Gericht. Hier zieht einer zu Jesus. Der Jesus soll ja für alles gut sein, oder? Jesus, der ideale Erbschlichter. Nein, Jesus starb für ein ewiges, unverdientes Erbe. Er will uns befreien aus einem Denken, das nur um Lebensmittel kreist, weil es die Lebensmitte und das Leben selbst schon verloren hat. Er will uns befreien aus dieser Lüge, die behauptet, je mehr ich habe, desto besser wird mein Leben. Ich lebe von dem, was ich habe. Und ich habe viel Leben, wenn ich viel habe. Und ich habe überfließendes Leben, wenn ich Überfluss habe. Jesus will befreien von der Habsucht, diesem Gift, das uns selber und unsere Welt zerstört und kaputt macht. Er sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat oder überfließende Güter hat, Überfluss hat. Oder nicht einmal dann, wenn jemand Überfluss hat oder dadurch, dass er Überfluss hat, nicht einmal dann hängt sein Leben von seinem Besitz ab. Nicht was und wie viel du hast, ist entscheidend, sondern was und wer du bist. Und Leben hast du, Frieden hast du, zufrieden bist du, wenn du in dir zur Ruhe gekommen bist. Und wenn du dich von Gott angenommen und geliebt weißt, beschenkt und versorgt weißt und so weißt, wer du bist, Gottes geliebtes Kind. Und Leben hast du, wenn du für ihn da bist und so den höchsten Sinn für dein Leben gefunden hast. Leben hast du nur, wenn du mit dem Ursprung des Lebens verbunden bist. Sonst bist du wie aus der Steckdose gezogen, der Motor läuft nur eine Weile und irgendwann ist dann eben Schluss. Und mit dem Ursprung des Lebens verbunden war dieser reiche Bauer in unserem Gleichnis eben nicht. Er war mit seinem Besitz verbunden, er war sicher mit der Natur verbunden, vor allem aber mit sich selber. Und nur mit sich selber verbunden sein, das bedeutet Kurzschluss. Und wir haben bei diesem Menschen einen dreifachen Kurzschluss, bei diesem armen, reichen Ich-Menschen. Er denkt mit sich selbst, lesen wir, er fordert sich selbst auf, und er spricht sich selber eine gute Zukunft zu. Er dachte bei sich selbst, lesen wir bei Luther, wörtlicher ließ es sich übersetzen, er war im Dialog mit sich selber. Da steht wirklich Dialogen, also Dialog führen, mit sich selber oder in sich selber einen Dialog führen. Also Selbstgespräch statt Dialog mit Gott. Führt es wirklich weiter? Und dann forderte er sich selber zu etwas auf. Das will ich tun, meine Scheunen abreißen und größere bauen und so weiter. Also Selbstaufforderung, statt auf Gottes Forderungen zu hören. Sich selber sagen, was zu tun ist, statt Gott ins Leben hineinreden lassen. Und dann spricht er sich selber zu. Ich will oder ich werde sagen wörtlich, ich werde sagen zu mir selbst, zu meiner Seele, Seele, du hast viele Güter gelagert für viele Jahre. Ruh dich aus, iss und trink, freu dich oder götz dich dran, genieße froh dein Leben. Eine tolle Aussicht, oder? Er verheißt oder verspricht sich selber etwas. Und was ist mit den Verheißungen Gottes, mit dem, was Gott verspricht und in petto hat für uns? Können wir so die Zukunft planen? Oder ist es vielleicht so, dass unsere Zukunft in Gottes Hand liegt? Dass wir aber in der Gegenwart Hand anlegen sollen, um seinen Willen zu tun, jetzt, wo es drauf ankommt? Statt das Übermorgen zu planen, heute das Entscheidende tun, wäre es das? Es ist spannend. Und spannend ist, dass in diesem Gleichnis Gott überhaupt nicht vorkommt, zunächst. In den Gedanken und im Leben dieses Bauern kommt Gott überhaupt nicht vor, bis Gott sich selber gewaltig zu Wort meldet und mit einem Satz alles abbricht. Langfristige, kluge, menschliche Planung, kurzfristiger, plötzlicher, göttlicher Abbruch. Du Narr oder du Tor, du Idiot kann man übersetzen, du vernunftloses Wesen, wirklich. Du Mann ohne Herz, Sinn und Verstand. In dieser Nacht jetzt wird man dein Leben, deine Seele zurückfordern, das heißt auch zur Rechenschaft ziehen. Was du aber vorbereitet und bereit gemacht hast, was du dir herbeigeschafft hast, all deine Vorkehrungen, wem wird das gehören? Die Lebensgüter aus der Hand geschlagen. Und was ist jetzt? Jetzt ist nichts mehr gut. Gar nichts mehr. Und dieser dreifache Kurzschluss führt zum Totalausfall. Nur mit sich selbst und vielleicht noch mit der Natur verbunden, sich selbst Schätze anhäufen, wer meint, so ist er reich, der ist am ärmsten dran. So geht es dem, so ist es mit dem, der sich selbst Schätze ansammelt und nicht reich ist bei Gott oder im Blick auf Gott, zu Gott hin. Reich bei Gott oder reich zu Gott hin, was könnte das bedeuten? Zunächst bedeutet das ja wohl einfach, dass da etwas zwischen Gott und Mensch hin und her fließen muss. Etwas von Gott kommt bei Menschen an und etwas von Menschen kommt bei Gott an. Etwas von Gott bleibt beim Menschen für immer. Und etwas vom Menschen, beziehungsweise der Mensch selbst, bleibt bei Gott für immer. Wer mit dem Ursprung lebt, der ist mit dem Ewigen verbunden. Er ist mit Gott im Dialog. Er sagt ihm all das Seine und er lässt sich von Gott etwas sagen, fragt nach Gottes Willen und tut ihn. Er verlässt sich auf Gottes Zusagen, auf Gottes Versprechen, auf Gottes Vorsorge für die Zukunft und für die Ewigkeit. Wir können mit unserer Sorge oder mit unserer Vorsorge unserem Leben nicht eine Spanne zusetzen, sagt Jesus. Es gibt keine von uns gesicherte Zukunft, aber es gibt eine von Gott zugesagte und geschenkte Ewigkeit. Die langfristigen Sorgen dürfen wir Gott überlassen. Und so sind wir frei, in der Gegenwart unmittelbar nach Gottes Willen zu handeln, jetzt und hier. Und dabei müssen wir nicht fragen, ob das Gute, das wir jetzt nach dem Willen Gottes tun, von anderen Menschen gesehen und anerkannt und honoriert wird oder nicht. ob es sich hier auszahlt oder nicht, das ist nicht so wichtig, ihr Lieben. Vielleicht ist es sogar besser, es registriert gar keiner, was wir Gutes tun. Warum? Wenn es hier unten auf der Erde keinen Ausgleich gibt, oder wofür es da keinen Ausgleich gibt, das wird oben bei Gott unser Reichtum sein. So sagt es die Bibel an einigen Stellen. Bei dem, was wir tun, sollten wir nicht nur fragen, was sich jetzt lohnt oder für morgen, übermorgen lohnt oder bis zum Lebensabend lohnt. Wir dürfen durchaus weiterdenken. Nach dem Lebensabend kommt ein neuer Lebensmorgen, der in einen unvergleichlichen und unvergänglichen Tag mündet. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, können Sie lesen, Matthäus 6, immer wieder an verschiedenen Beispielen, wir können entscheiden, wir können uns entscheiden, ob wir unseren Lohn jetzt haben wollen oder dann. Das liegt in unserer Entscheidung. Es gibt einen Lohn, der später ausgezahlt wird und der dann nie ausgeht. Der nie ausgeht. Wahrer Reichtum hält für immer. Und den gibt's nur bei Gott. Das sind Schätze, die nicht mit Geld zu bezahlen sind, aber durchaus damit zusammenhängen können, was wir mit unserem Geld und Reichtum gemacht haben und wie wir es eingesetzt haben und wofür. Wer aus dem Ursprung lebt, aus Gott, mit Gott, zu ihm hin, der erreicht das Ziel, für das er ursprünglich geschaffen wurde und für das Jesus uns erlöst hat. Und er hat auch jetzt ein erfülltes, überfließendes Leben, das ihm von Gott her zufließt und nicht nur von seinen materiellen Gütern. Diese materiellen Güter dürfen wir mit Dank gegen Gott gebrauchen und dürfen uns dran freuen. Und wir dürfen damit Gutes tun. Erntedankfest. Gott für die Ernte danken, sich freuen an dem, was wächst, nach Gottes Willen handeln, die Ewigkeit im Blick. Das wär's. Amen.